Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zillmer.
Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Diesmal aus Werder von der Boot & Fun InWater. Und ich sitze hier mit Stefan Reifenrath von AluDoc. Und Stefan Reifenrath ist der Experte für Aluminiumboote in Deutschland. Stefan, herzlich willkommen bei den Float Originals und ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie kamst du denn zu Aluminiumbooten?
Hallo Kerstin, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen heute. Ganz toll für die Einladung, vielen Dank. Wie bin ich zu Aluminiumbooten gekommen? Wir haben früh festgestellt, dass Aluminium nicht nur geschichtlich, sondern auch heute der beste Werkstoff ist, um Schiffe zu bauen neben Stahl. Denn diese ganze Abteilung GFK ist natürlich sowohl unter Umweltaspekten als auch unter Haltbarkeits- und Pflegeleichtigkeitsaspekten eigentlich gar kein Vergleich zu Aluminium. Und geschichtlich ist es ja so, dass die Aluminiumboote schon in den 50er und 40er Jahren entstanden sind, tatsächlich auch in Russland und in den ganzen osteuropäischen Ländern. Und dass die sehr, sehr früh angefangen haben, diesen Werkstoff zu nutzen, auch um Schiffe zu bauen.
Jetzt kommst du tatsächlich aus dem Schiffbau oder wie kommst du jetzt persönlich zu den Aluminiumbooten? Was ist da deine Vorgeschichte?
Na, ich bin ein gelernter Kaufmann, also ich habe gar keinen technischen Beruf gelernt, sondern einen kaufmännischen Beruf. Habe angefangen etwa 2010 erst mich mit Booten zu beschäftigen und habe dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass unter den unterschiedlichen Werkstoffen der Aluminiumwerkstoff der ist, der mir am meisten mit mir spricht einfach auch, ja, der unter wirklich verschiedenen Aspekten unheimliche Vorteile gegenüber den etablierten Kunststoffwerkstoffen im Bootsbau hat. Mhm. Und durch die Tatsache, dass Aluminiumschiffe in europäischer Produktion einfach sehr, sehr teuer sind, haben die auch kaum Marktdurchdringungen gehabt. Mhm. Und dann hat sich irgendwann vor 5 Jahren das erste Türchen aufgetan, um im Ostblock, also in osteuropäischen Ländern, produzieren zu lassen. Und da stellen wir eben fest, dass wir sehr wettbewerbsfähig auch gegenüber den GFK-Booten anbieten können und trotzdem die ganzen Vorteile des Aluminiums haben.
Mhm. Jetzt ist Aluminium ja bekannt als doch ein sehr rauer Stoff im Vergleich zu diesem schicken, glänzenden Kunststoff, Fiberglas oder GFK. Sind ja die Aluboote eigentlich so als Angelboote bekannt oder Arbeitsboote. Und jetzt ist es ja so, dass die Angler ja tatsächlich eine sehr starke Marktkraft entwickeln. Also es gibt unheimlich viele Angler wieder. Also das ist so ein bisschen weggekommen von diesem ja dunkelgrünen, der so am Uferrand sitzt und da die ganze Zeit angelt. Es gibt ganz viele junge Angler und sehr viele. Ja, das ist eine totale Szene geworden und die haben natürlich auch Boote und zwar tatsächlich in erster Linie eben Aluboote. Das heißt, der Markt, der Anglerbootmarkt ist extrem gestiegen. Also du bietest ja mit deiner Firma AluDoc ja auch Angelboote an, verschiedenster Hersteller. Und jetzt geht's aber ja noch darüber hinaus. Also ihr wollt ja auch weg von diesem Bild des Angel- und Arbeitsboots hin zu mehr, ja, zu mehr Familie, zu mehr Anwendung. Kannst du mir da ein bisschen was zu der Veränderung des deutschen Marktes sagen?
Also tatsächlich muss ich dir vollkommen recht geben, dieser Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung der Werkstoffe funktioniert sehr stark über die Angler. Das ist schon richtig. Das, was sich in der Angelszene massiv verändert hat, ist eben, dass der Rentner so ein bisschen, der angelnde Rentner so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Und viele, viele junge Leute mit extremer Naturverbundenheit jetzt zum Angeln kommen. Dieses klassische Thema Catch and Release. Es geht also nicht mehr darum, die Fische tatsächlich aus dem Wasser zu entnehmen, sondern in direkter Verbindung mit der Natur zu stehen und das zu genießen. Das ist, glaube ich, eine große Triebfeder für die Angler. Die sind, was ihre Professionalität oder den Anspruch ihrer Professionalität angeht, im Grunde genommen schon von vornherein auf diesen Werkstoff Aluminium geeicht. Sie sagen, das sind die Boote und die Werkstoffe, die von Professionals genutzt werden. Nichts anderes ist für uns gut genug. Ein Kunststoffboot hat eher einen negativen Nimbus in dieser Anglerszene. Also das ist im Grunde genommen Standard für die Angler geworden. Mhm. Und dadurch ist die Wahrnehmung für dieses Material nochmal deutlich gestiegen. Was ich aber vor allen Dingen feststelle, du hast die Frage gestellt, wie wir auch mehr Familien erreichen, ist die Tatsache, dass die Leute heute weniger Zeit mit der Pflege ihrer Boote verbringen wollen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Unsere Zeit und unser Berufsleben hat sich so geändert, dass wir alle Vollgas geben im Beruf und dann die wenige Zeit, die uns zur Verfügung steht, auch für aktive Tätigkeiten nutzen wollen. Auch für also Wassersport ist ja eine sehr aktive Tätigkeit. Aber was ich vor allen Dingen im Gespräch mit Kunden wahrnehme, ist die grundsätzliche Frage, wie viel Zeit habe ich eigentlich, um mich mit diesem Sport zu beschäftigen? Und möchte ich auf so ein GFK-Boot steigen, immer darauf aufpassen, dass ich nur mit weißen Sohlen darauf gehe, jeden Kratzer beäuge an diesem Schiff? Oder möchte ich lieber ein Produkt haben, in das ich einfach einsteigen kann, Zündschlüssel rumdrehen kann, losfahren kann, um die Zeit, die wenige Zeit, die mir zur Verfügung steht, auf dem Wasser oder auf einem Schiff verbringen zu können? Und das ist ein ganz entscheidender Faktor für uns auch in der Argumentation, ein Aluminiumboot zu kaufen. Den Slogan, den wir da geprägt haben, ist einfach benutzen statt putzen. Und das funktioniert tatsächlich gut. Denn ich sehe, dass wir immer stärker in diesen Familienbereich reinkommen. Das tun wir einfach, indem wir als Einzige, glaube ich, im Moment darauf achten, dass diese Boote eben auch für die Anspruch, den ästhetischen Anspruch, ein bisschen mehr gestalten. Mhm. Und das funktioniert auch sofort in der Wahrnehmung der Kunden.
Ja, was geht denn da? Also Aluboote kenne ich so zwischen 5 und 10 Metern. Dann gibt es natürlich auch diese Kajütboote, Commuterboote natürlich, die viel im Norden eingesetzt werden, weil im Norden, was weiß ich, irgendwie der Stockholmer möchte dann gerne auf seine Insel rausfahren. Oder in Finnland werden sie eingesetzt, in Norwegen. Also die ganzen nordischen Länder haben mit Aluboten überhaupt kein Thema, ganz im Gegenteil. Vor allem, wenn sie in den Schären rumfahren, dann ist das nämlich gar nicht gut, mit so einem GFK-Boot unterwegs zu sein, weil ich mal flott irgendwie auch einen Riss habe, wenn ich auf einen Felsen gefahren bin. Das habe ich ja mit Alu nicht. Da habe ich gar keine Probleme, wenn ich mal Rumpfkontakt habe, irgendwie mit einem Felsen, da geht nicht gleich alles kaputt. Wenn ich mir jetzt so ein Familienboot vorstelle, wir sitzen hier gerade auf einem, dann ist das ja mal hölzern, gemütlich, warm. Das sind jetzt alles keine Adjektive, die ich auf ein Aluboot anwenden würde. Erklär mir doch mal, wie man ein Familienboot jetzt zu so einem gemütlichen Wohnboot macht.
Na, wie du richtig festgestellt hast, sind die Aluminiumboote geschichtlich natürlich mehr Arbeitsboote, Angelboote, Behördenboote. Und im Grunde genommen, glaube ich, es hat sich noch niemand wirklich Gedanken darüber gemacht, dass auch solch ein Aluboot genauso gestaltet werden kann wie ein normales GFK-Boot. Denn wenn wir uns vorstellen, dass wir ein GFK-Boot strippen, was die Inneneinrichtung angeht, sieht das auch ziemlich bescheiden aus, mal um es gelinde auszudrücken. Und genau die gleichen Applikationen, die du in einem GFK-Boot machen kannst, mit Wandverkleidung, mit Tableaus an den Seiten, mit Polstern, mit Holzapplikationen, mit Tickdeck und so weiter, das lässt sich natürlich genauso gut auf einen Aluminiumrumpf applizieren. Der einzige Unterschied ist, dass niemand darüber nachdenkt. Und das ist ja unser Hauptthema, die Lücke zu schließen zwischen den GFK-Booten und den Aluminiumbooten auf der Basis der Innenausstattung der Boote. Also es zu schaffen, die wohnlich zu machen. Wenn ich also einen Aluminiumrumpf nehme, isoliere ich den und packe letztendlich jede Oberfläche da rein, die ich auch in ein GFK-Boot packen kann. Also Holz, Vertäfelung, Teppich an den Wänden, was man sich auch immer wünscht als Kunde. Und es ist bei einem Aluminiumboot im Grunde genommen noch leichter herzustellen als bei einem GFK-Boot, weil wir die Verbindung zwischen Rumpf und Innenausstattung einfach deutlich effizienter erzeugen können. Also wenn man sich einen klassischen Daycruiser oder so ein Runabout anguckt, schaffen wir es heute mit den UMS-Booten zum Beispiel über dieses Sundeck. Das ist das einzige Aluminiumboot, in dem man das klassische Bow, den klassischen Bowrider zu einer großen Liegefläche in der Nase umkonvertieren kann mit 3 Handgriffen. Das ist so ein erster Schritt dazu, ne? Darüber nachzudenken, sind die Polster vernünftig gemacht? Sind die nicht nur auf Funktion getrimmt, sodass man nicht mit dem Hintern auf einer kalten Oberfläche sitzt, sondern wird das Boot über die Polster schon wohnlich gemacht? Haben wir die Cupholder an der richtigen Stelle? Mhm. Ist der Platz für den Kühlschrank da? Die Fragen, die ein Anwender einfach stellt, wenn er sich vorstellt, den optimalen Tag auf dem Wasser verbringen zu wollen. Und der wirklich nochmal, der einzige Unterschied ist wirklich, dass bisher bei den Alubooten niemand drüber nachdenkt, sie zu gestalten, so dass sie auch familientauglich sind.
Ich kenne tatsächlich aus dem Segelbereich Aluminiumboote. Da gibt es zwei ganz bekannte Segelwerften, die Aluminiumrümpfe bauen und die sind sehr angesagt, sind auch sehr teuer und die haben eben auch schon gezeigt, dass es geht. Im Motorbootbereich oder beziehungsweise in diesem Bereich von Reise- oder Wanderbooten gibt es das tatsächlich so noch nicht. Und ihr wollt da jetzt ja auch in diese Richtung gehen. Gibt es da schon eine konkretere Vorstellung? Wie weit seid ihr da?
Unsere Entwicklungsgeschichte für die Boote, die wir jetzt selber konstruieren und selber bauen, fängt mit dem Fishing-Markt an. Wir steigen erstmal in diesen stark wachsenden Fishing-Markt ein und bauen 3 unterschiedliche Modelle für diesen Fishing-Bereich, beziehungsweise 4 unterschiedliche Modelle, von denen eins schon in der Basis elektrifiziert ist. Da haben wir eine Kooperation mit ePropulsion für das kleine Stealth-Boot. Danach werden offene Familienboote kommen, 6 unterschiedliche Modelle und für 2023 sind die Kabinenboote zwischen 8 und 11 Meter geplant. Mhm. Und die sind eben ausgestattet, da lege ich größten Wert auf das Deckslayout, auf die Funktionalität der ganzen Räume. Und die sind so gestaltet, die stehen im Grunde genommen einem klassischen GfK-Boot in nichts nach.
Da bin ich ja sehr gespannt auf die Zeichnungen beziehungsweise die Renderings, wenn sie dann soweit sind. Jetzt will ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Gehen wir noch mal zur Produktion von Aluminiumbooten. Wir haben bei den GfK-Booten, wenn wir jetzt mal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, natürlich immer das Problem, dass wir mit Glasfaser ja auch Ausdünstungen haben. Das heißt, der Herstellungsprozess ist immer doch auch nicht ganz sauber. Das heißt, die Leute arbeiten unter sehr starken Sicherheitsbedingungen. In Fusion ist ein bisschen einfacher, da geht es schon viel besser. Wie ist das denn mit Aluminium? Kannst du da nochmal was zu sagen?
Also richtig ist, Aluminium hat in der Primärproduktion unglaublichen Energieaufwand. Vor allen Dingen elektrische Energie fließt sehr viel in diesen Prozess rein. Und das ist deutlich aufwendiger, als jeden anderen Werkstoff zu erstellen. Mittlerweile ist es natürlich so, dass wir einen gut funktionierenden Recyclingkreislauf im Aluminiumbereich haben. Und dieses Material ist extrem gut zu recyceln. Anders als GfK, das gar nicht zu recyceln ist, sondern eigentlich nur verbrannt werden kann. Hat Aluminium, und da kommt der große Clou, eigentlich nur 5% der Primärenergieaufwand, um es zu recyceln. Und damit mit einer Recyclingquote von fast 80% mittlerweile im Aluminiumbereich schaffen wir natürlich eine ganz andere umweltbewusste Kette auch in der Produktion von Aluminium. Und der Werkstoff ist sehr viel langlebiger als GfK einfach. Ja, unter vernünftigen Bedingungen und mit einer halbwegs guten Pflege hält dieser Werkstoff einfach 100 Jahre, ohne dass er seine mechanischen Eigenschaften ernsthaft verändert. Und das macht ihn so interessant. Also der sehr, sehr geringe Energieaufwand in der Recyclingproduktion und die Langlebigkeit des Werkstoffs. Ganz anders als bei einem GfK-Boot. Das sieht man auch am Markt der Aluminiumboote, weil diese Produkte im Preis überhaupt nicht mehr fallen. Also ab einem bestimmten Punkt bleiben die einfach stehen und halten ihren Wert. Und das liegt genau an diesen Faktoren, dass dieses Material so widerstandsfähig und langlebig ist. Zum einen, dass man immer bekommt, was man sieht, dass es keine versteckten Mängel gibt an diesem Material und dass, wenn neue Schiffe produziert werden, sie in hohem Maße aus recyceltem Material produziert werden und damit sehr, sehr wenig Energie in der Produktion verbrauchen.
Das ist jetzt schon so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir jetzt ein Aluboot kaufe, dann kann das sein, dass das schon mal jemand anders gefahren ist, ohne dass es mir überhaupt irgendwie ersichtlich ist.
Das kann auch eine Cola-Dose sein, die da drin recycelt worden ist. Die Materialien haben ja unterschiedliche Zusammensetzung. Es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Aluminiumsorten auch. Das Aluminium, das im Schiffbau verwendet wird, heißt 5083, hat die höchste Seewasserresistenz. Aber letztendlich ist das nur eine Mischung von Aluminium, Magnesium und verschiedenen anderen Stoffen, aus denen dann diese verschiedenen Aluminiumlegierungen entstehen. Also kann es durchaus sein, der Grundstoff Aluminium in seiner Reinform kann aus einer Cola-Dose, aus einem alten Schiff, aus einer Autokarosserie aus Aluminium kommen. Das kriegt man am Ende nicht mehr mit, sondern das alles wird zusammengeschmissen, recycelt und dann in die verschiedenen Qualitätsstufen des Neualuminiums aufgeteilt.
Wo macht man das? Gibt es da spezielle Recyclinghöfe beziehungsweise oder machen das direkt die Werften selber? Kaufen die dann Recyclingmaterial ein, schmelzen das ein? Wie stelle ich mir das vor?
Das machen die Aluminiumwerke in der Regel. Ja, in Deutschland ist einer der größten Lieferanten Hydro. Die Ukrainer von UMS kaufen auch in Deutschland ihr Material ein und die kriegen die Rohmaterialien angeliefert. Alles, was über diese Recyclingquote hinausgeht, wird dann mit neuem Aluminium hergestellt. Das ist ja einer der Werkstoffe, der am stärksten vorhanden ist, auch auf der Welt. Also als Bodenschatz ist Aluminium fast unauserschöpflich. Aber wie gesagt, ein großer Teil wird recycelt und das machen die Werke dann einfach von alleine. Am Ende garantieren die, dass der entsprechende Werkstoff in seiner Güte dann auch rauskommt und verkauft werden kann an die Werften, die das dann weiterverarbeiten.
Jetzt kaufe ich, also ich bin jetzt eine Aluminiumwerft. Ich kaufe dieses Aluminium mit diesem Wert ein. Und was bekomme ich dann? Große Platten.
Genau, da kommen große Platten raus. Die sind in der Regel 2 Meter breit, 6 Meter lang. Bei Hydro kann man auf Bestellung auch 12 Meter lange Platten bekommen, die dann aber schon deutlich schwerer zu verarbeiten sind. Und die werden dann weiterverarbeitet. Das heißt, diese großen Metallsheets kommen an und dann werden die mit ihren Cutting-Files, so heißen die Dateien, in denen auf großen Fräs- oder Plasmaschneidetischen mit möglichst wenig Verlust die ganzen Einzelteile ausgeschnitten werden. Das ist wie so ein Ausklickmuster im Grunde genommen, wie man sich das vorstellt. Früher bei den Anziehpuppen hatte man so einen großen Bogen. Wo so verschiedene Kleidungsstücke draus waren, die man so rausbrach. Und genauso funktioniert das mit dem Aluminium. Da wird eben genau gesagt, was passt auf dieses 2x6 Meter Sheet an Einzelteilen drauf, so dicht beieinander wie möglich, damit man möglichst wenig Verschnitt hat bei den Platten.
Im Grunde genommen ist es ja wie bei der Schneiderei, ne? Also genau. Das heißt, ich habe einen Stoffmuster und lege das auf und gucke dann, dass ich eben wenig Verschnitt habe.
So kann man sich das vorstellen. Mhm. Und dann werden diese Einzelteile runtergenommen, in einen Jig gelegt, also die Rumpfteile, damit fängt man ja an, dann wird die Innenkonstruktion gebaut.
Was ist ein Jig?
Ein Jig ist eine Form, also sozusagen eine negative Form für dieses Boot, ja. In den die Rumpfteile, der Kiel reingelegt wird zuerst und dann die Rumpfteile Stück für Stück angeschweißt werden.
Wie macht man das? Das wird so punktgeschweißt oder wie?
Zuerst wird das punktgeschweißt, ganz genau, dass man diese Teile maßhaltig zusammenführen kann. Dann werden die Punkte geschweißt und danach werden alle offenen Schweißnähte von beiden Seiten zugeschweißt, sodass man die höchste Stabilität an diesen Schweißnähten auch bekommt.
Mhm. Sprechen wir mal über die höchste Wertigkeit eines Aluminiumbootes, genau nämlich an diesem Punkt, weil häufig sieht man ja dann Aluminiumboote, da sieht man so diese Schweißnähte so ganz grob. Also das ist dann so, ich finde, das sieht so ein bisschen rudimentär aus. Also das ist, wirkt immer auf mich so, als wäre es noch nicht so richtig fertig ausgearbeitet. Offenbar ist das aber nicht ganz richtig, sondern so muss das aussehen. Was kannst du mir dazu sagen? Wie ist so im Moment State of the Art? Was ist das Beste, die beste Verarbeitung eines Aluminiumboots?
Ich glaube, die Aluminiumbootverarbeitung funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. In hohem Maße hat das mit der Erfahrung der Schweißer zu tun. Also wie groß ist die Werft? Das ist tatsächlich fast analog zu sehen zu der Qualität der Schweißnähte. Je größer die Werft wird und je mehr die Schweißer Fließbandproduktion machen, desto mehr Akkuratesse entsteht auch in dem Produkt. Das merkt man also ganz, ganz deutlich. Eine Werft wie V-Boats zum Beispiel, die bauen fast 2000 Boote im Jahr, da sind die Schweißnähte wie an der Linie gezogen. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie die Werke und Hersteller mit ihren Mitarbeitern umgehen. Bei V-Boats zum Beispiel werden die Schweißer nach Strecke, aber auch nach Qualität bezahlt. Also es gibt festgelegte Qualitätsmerkmale an einer Schweißnaht. Wie oft kann man absetzen? Wie gut sind die Absetzpunkte und die Ansetzpunkte wieder gemacht? Und darüber entsteht die Qualität von Schweißen, also sowohl die Erfahrung, die Menge der Boote, die gebaut werden und der Anspruch, den die Werksleiter sozusagen an ihre Schweißer auch stellen und den entsprechend dann auch vergüten. Mhm. Eine kleine Werft, die irgendwo in Russland oder in Polen Aluminiumboote baut und 100 bis 200 Boote baut, da können die Schweißer einfach nicht so gut sein. Das wird einfach nichts. Und da sieht man dann so Linien, die sind ein bisschen krumm werden teilweise. Dann gibt's so kleine Bubbel da drauf, wo die dann absetzen und nochmal doppelt schweißen und so. Also man muss das natürlich im Kopf haben. Die Ästhetik einer Schweißnaht muss man auch als Schweißer im Kopf haben. Und das erreichen V-Boats zum Beispiel über die Tatsache, dass sie ihre Schweißer belohnen für die Qualität ihrer Schweißnähte, aber gleichzeitig auch die Geschwindigkeit dabei beachten.
Genau, V-Boats. V-Boats sind Aluminiumboote, die in Russland gefertigt werden.
Korrekt.
Und wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den russischen Werften? Wie funktioniert das?
Also es gibt natürlich große kulturelle Unterschiede. Das ist das, was man am deutlichsten spürt, wenn man mit Russen und auch Ukrainern zusammenarbeitet. Das ist ein ganz anderer Ansatz im sozialen Miteinander. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Frage von Garantien, die in Deutschland ganz anders behandelt wird als in Russland zum Beispiel. Wir haben diesen Vertrieb 2017 angefangen von V-Boats und dann kamen relativ schnell die ersten deutschen Kunden und sagten, ja, hier ist eine Scheibe undicht und da kleckert irgendwas rein. Und wir haben diese Garantieclaims an die Russen geschickt und die haben uns quasi ein großes Fragezeichen zurückgeschickt und uns gefragt, was das eigentlich soll, dass wir ihnen jetzt Anforderungen an eine Garantie schicken. Und sie würden sich da auch nicht drum kümmern, weil sie sind von ihrem Markt gewohnt, dass keiner auf die Idee kommt, irgendeinen Gewährleistungsanspruch zu stellen, sondern dass die Leute alles selber fixen. Und das ist ein plakatives Beispiel dafür, wie unterschiedlich diese Wahrnehmung ist. Grundsätzlich muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit V-Boats ist von hoher Professionalität geprägt. Das heißt, das ist eine richtige Serienfertigung von Booten. Die haben sehr genaue Abliefertermine für ihre Produkte. Die kommen auch sehr genau zu den Terminen, zu denen sie angesagt sind. Also da kann man schon wirklich von einer Fließbandproduktion sprechen. Während in kleineren Werften, wie bei UMS zum Beispiel, die 500 Boote im Jahr bauen, das alles noch von hohem Chaos geprägt ist. Ja, also wir müssen ganz viel abfedern als deutsche Importeure, um diese Boote wirklich marktfähig auch ins Geschäft zu bringen. Das funktioniert bei so einer großen Werft wie V-Boats ganz anders. Aber das, was wirklich deutlich spürbar ist, sind diese großen kulturellen Unterschiede. Wir mit einem sehr harten Anspruch daran, diese Produkte perfekt zu machen, um sie auf einem deutschen Markt zum Beispiel, der von der Autoindustrie gelernt ist, was Spaltmaße und so angeht. Und die Russen und die Ukrainer gucken uns dann ganz oft an und sagen, was soll das? Das brauchen wir doch alles gar nicht an den Booten. Und es braucht eine Weile, ihnen verständlich zu machen, dass das eben für diese mitteleuropäischen Märkte ein extrem wichtiges Kriterium ist. Denn man kauft ja das Make eines Bootes. Man guckt da ja nicht rein, sondern entscheidet, wie sieht es aus. 80% aller Kunden, die bei uns Aluminiumboote kaufen, gehen auf die Schweißnähte zu, fühlen darüber, sagen, das ist ja sauber, wie an der Linie gezogen. Das sind die Qualitätsmerkmale, die Leute wahrnehmen tatsächlich an den Booten. Mhm. Und es lässt sich sehr gut mit den Russen und den Ukrainern zusammenarbeiten, wenn man versteht, wie sie funktionieren tatsächlich. Wir haben jetzt für den Import der Boote tatsächlich auch einen Russen eingestellt, der es viel leichter hat zu verstehen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht. Denn da pralle ich ganz oft mit meiner sehr deutschen, fast Beamtenmentalität an so eine Grenze bei denen, weil ich einfach klare Forderungen stelle. Und die werden nicht so erfüllt auf diese Art und Weise, wie ich mir das von einem westlichen Partner vorstelle. Und deswegen schalten wir jetzt also einen Russen davor, der uns quasi übersetzen kann, was da nicht nur in einer anderen Sprache, sondern auch anders gemeint rauskommt.
Ja. Ja, das ist ja auch üblich. Das macht man ja häufiger, dass man diese kulturellen Verbindungen schafft sozusagen. Also Verbindungsmänner, also die halt in der Lage sind, das zu übersetzen.
Bei den Ukrainern stelle ich gegenüber den Russen deutlich mehr Stolz fest. Also sie sind extrem darum bemüht, ihr Produkt so gut wie möglich zu machen, um vor uns unserer Meinung zu bestehen. Das ist ein ganz interessanter Faktor. Die sind sehr stolz auf ihr Produkt, sie sind sehr stolz auf ihr Land und versuchen eben ein Produkt zu schaffen, das unseren Ansprüchen genügt, sind also deutlich beweglicher, was unsere Einwürfe und Ideen angeht, als die Russen.
Liegt
möglicherweise auch an der Größe der Produktion, aber ich glaube, das ist eine wirkliche kulturelle Geschichte bei den Ukrainern gegenüber den Russen, die sich im Grunde genommen für den Westen gar nicht interessieren. Das ist mehr so Abfall, alles was so in Europa passiert. Das merkt man schon im Umgang mit den Leuten.
Jetzt ist es so, dass ja in Russland sehr viel preiswerter produziert werden kann, weil der Arbeitslohn einfach viel niedriger ist. Das ist natürlich günstig, wenn man Aluboote in Deutschland verkaufen möchte, im Vergleich zu anderen Herstellern, die in anderen Ländern dann selber produzieren. Wie groß sind denn da die Unterschiede?
Also die Unterschiede, was die Entlohnung der Arbeiter in Russland und in der Ukraine angeht, sind schon drastisch. Also ein Schweißer, der in Deutschland auf diesem Niveau arbeitet, den würde ich einschätzen mit einem Bruttogehalt zwischen 3.500 und 4.500 Euro. Ein Schweißer in Russland verdient etwa 1.500, ein Schweißer in der Ukraine verdient etwa 600 Euro. Das sind also große, große Unterschiede. Es ist natürlich auch so, dass die Lebenshaltungskosten in der Ukraine etwas geringer sind, was das grundsätzliche Leben angeht, in Russland genauso. Aber man muss schon klar sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also da muss man auch drauf aufpassen, Wir sind so weit gegangen, dass wir ganz bestimmt Mitarbeitern in dem ukrainischen Werk auch zusätzliches Geld zahlen für ihre Arbeit. Einfach weil wir sehen, dass man das unter einem westlichen Aspekt als Ausbeutung verstehen würde. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, einem ukrainischen Schweißer 3000 Euro zu bezahlen, wie einem deutschen oder europäischen Schweißer, der in einem ganz anderen Umfeld, was seine Lebenshaltungskosten angeht, lebt. Aber trotzdem versuchen wir schon auch ein bisschen zu gucken, wie kriegen wir die Lebenssituation der Leute da in den Werken auch verbessert. Unser Exportmanager zum Beispiel bei UMS wird von uns regelmäßig bezahlt. Ja, der hat eine Familie, ich gucke mir das an, menschlich, und sage, da müssen wir einfach was dafür tun, dass sich seine Lebensbedingungen ein bisschen verbessern. Das können wir natürlich nicht für ein ganzes Werk machen. Insofern profitieren wir, was den Wettbewerb in Europa angeht, von diesem niedrigen Lohnniveau in hohem Maße. Aber sicher kann ich sagen, es gibt keine Kinderarbeit. Wir haben uns alle Werke angeguckt, das tun wir immer, bevor wir eine Marke einführen auf den deutschen Markt, um auch sehen zu können, wie die Arbeitsbedingungen da sind und wie die Leiter der Werke auch mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und das ist für uns auch ein wichtiges Kriterium, um Geschäfte zu machen. Denn wir wollen eben nicht in diese Situation kommen. Alle werden die ganze Zeit ausgebeutet und im schlimmsten Falle arbeiten noch Kinder da. Das geht in so einer schweren Industrie auch gar nicht. Anders als in der Textilindustrie zum Beispiel.
Das ist ja das Wesentliche. Letztlich wollen die Boote ja gut verkauft werden. Die kosten jetzt tatsächlich so die Hälfte von anderen Mitbewerbern. Und damit habt ihr natürlich einen wahnsinnigen Marktvorteil, wenn ihr Booten, die fast 50% günstiger sind, auf den Markt gehen könnt. Ein anderes Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte, ist, dass ihr ja nicht nur unterwegs seid im Bereich Materialherstellung, also wie das Boot hergestellt wird oder aus welchem Material es hergestellt wird, sondern ihr seid ja auch, was die Motorisierung betrifft und auch, was die Anwendung betrifft, anders unterwegs. Gehen wir nochmal vielleicht darauf ein. Du hast mir erzählt, dass ihr Fähren baut inzwischen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, das ist richtig. Wir sind in Verbindung gekommen mit den Fährunternehmen, die ostfriesischen Inseln mit dem Festland verbinden, also Norderney, Jüst, Langeoog, Spiekeroog, und haben angefangen, eine Schnellfähre zu konstruieren für genau diese Anwendung. Also 11 Personen Besatzung plus Kapitän plus Bootsmann. Und haben die so weit entwickelt und quasi jetzt mittlerweile auch schon seit 2 Jahren im Laufen auf dieser sehr anspruchsvollen Nordsee und haben daraus ein sehr, sehr schönes, vielseitiges Boot entwickelt, das anders als die etablierten großen Fährunternehmen mit ihren 1000-Personen-Fähren zu jeder Zeit, zu jeder Tide diese Inseln bedienen können und das in deutlich höherer Geschwindigkeit und deutlich flexibler. Die Nachfrage ist stark gewachsen nach diesen Booten. Urlaub in Deutschland ist extrem geworden und dementsprechend haben die ostfriesischen Inseln auch einen ganz dollen Zulauf gekriegt und die Nachfrage nach diesen Fähren ist deutlich gestiegen. Also zum Beispiel Jüst, Norddeich, ist von der Frisia bisher auch mit einer kleinen Fluglinie bedient worden. Die kannibalisieren sich quasi selbst. Wir haben jetzt an diese Frisia-Reederei auch Schiffe schon geliefert und die kannibalisieren sozusagen ihre Fluglinie, weil die Leute das deutlich schöner finden, mit dem Schiff zu fahren auf die Insel. Und die Einsatzfähigkeit dieser kleinen Schiffe einfach deutlich vielseitiger ist als die von den großen. Und so sind wir in diesen Markt gerutscht und bedienen den quasi jetzt als Monopolist mittlerweile, weil wir die einzigen sind, die dieses Schiff in dieser Qualität, in dieser Geschwindigkeit zu diesem Preis liefern können. Mhm. Denn unsere Fähre, voll ausgebaut, kostet etwa 120.000, 130.000 Euro. Ein Schiff von einem Mitbewerber würde mindestens 250.000 kosten mit der gleichen Ausstattung. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor dafür. Und wir sind eben in der Lage, auch innerhalb von 6 Monaten so ein Schiff zu liefern.
Ja. Wie sind denn diese Boote motorisiert?
Die fahren sehr unterschiedlich. In der Regel machen wir redundante Motorsysteme, also 2 Außenborder an die Boote dran. Noch ganz klassische Verbrenner-Außenborder. Andere Unternehmen fahren mit einer Maschine. Die Anforderungen hier sind 16 bis 20 Knoten, Laufgeschwindigkeit, Tankkapazität so hoch, dass man den ganzen Tag mit diesen Schiffen hin und her fahren kann. Mhm. Also wir motorisieren die in der Regel zwischen 200 und 300 PS, je nachdem, ob es 1 oder 2 Maschinen sind. Mhm. Versuchen aber redundante Antriebssysteme zu verkaufen, weil das natürlich in der Nordsee einfach auch wichtig ist.
Ja, klar.
Darauf sich verlassen zu können, dass die Boote immer fahren, gerade mit Gästen.
Ja.
Wir sind uns natürlich darüber im Klaren geworden, dass diese klassischen Verbrenner-Außenborder beziehungsweise Verbrenner-Antriebsmaschinen auf Dauer nicht funktionieren werden. Die ganze Welt schreit nach alternativen Antriebskonzepten. Und das ist für Boote natürlich genauso wichtig. Insofern haben wir diese Industriepartnerschaft mit der Firma Molabo aus Ottobrunn begonnen, die den zurzeit stärksten Elektromotor bei 48 Volt bauen können. Und ganz klar ist, dass wir in den nächsten 2 Jahren in der Entwicklung sind für ein Schiff mit Elektroantrieben, mit 2 Elektroantrieben zwischen 80 und 150 kW, je nachdem, was Molabo jetzt noch produziert. Die haben einen großen Motor noch in der Pipeline. Und das versehen mit einem Range Extender, der klimaneutral arbeiten kann. Also im besten Fall eine Brennstoffzelle auf Methanolbasis zum Beispiel. Das müssen wir einfach gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Wir werden dazu einen neuen Rumpf entwickeln, speziell für diese Schnellfähren. Und werden dann mit Molabo und einem entsprechenden Partner, was die Brennstoffzelle angeht, so ein Boot entwickeln und auch in Serie produzieren. Mhm. Und da haben wir natürlich auf der Nordsee auch die besten Testbedingungen einfach für. Ganz klar.
Absolut, ja. Wenn da mal richtig Welle ist und ordentlich Wind, dann kann man gucken, wie weit man kommt.
Du kannst dir vor allen Dingen nicht vorstellen, was alles kaputt geht an diesen Schiffen, ne? Ja. An Anbauteilen. Alles, was in irgendeiner Form nur 95%ig ist in der Qualität, geht auf jeden Fall kaputt. Mhm. Die Lernkurve ist extrem hoch für uns. Und mittlerweile sind die Schiffe wirklich an dem Punkt, dass wir sagen können, die laufen 7 Tage die Woche ohne Probleme, 1 Jahr lang, ohne dass irgendwas ausfällt an den Schiffen. Weil wir so viel gelernt haben in den letzten 2 Jahren. Das war wirklich die beste Schule für uns.
Ja. Jetzt seid ihr verortet in Hamburg und ihr habt da auch ein neues Gelände. Wo finden wir euch denn da, wenn wir mal vorbeikommen wollen?
Wir sind mit unserem zweiten Werftstandort in Billbrook gelandet, an der Bille, einem sehr, sehr schönen Binnengewässer mitten in Hamburg. Und da haben wir ein etwa 2000 Quadratmeter großes Gelände mit Werkstatt, Halle, Offices, Freiplätzen gemietet. Und da ist die ganze Operation hingewandert. Unser zweiter Standort am Polter-Elbdeich bleibt die Ausstellung für UMS-Boote vorerst. Suchen aber eigentlich jetzt nochmal, weil wir so stark wachsen, eine ganz große Fläche, auf der wir uns direkt am Wasser wirklich verwirklichen können, auch mit einem eigenen Bau möglicherweise.
Mhm. Und ihr seid so stark gewachsen. Was heißt denn das konkret?
Na, konkret heißt es, dass wir vom Tag der Gründung mit einem Umsatz von etwa 250.000 Euro dieses Jahr aussteigen mit einem Umsatz von etwa 4 Millionen Euro.
Okay, und wann war das?
2016 haben wir gegründet, vor 5 Jahren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Steigerungsrate.
Klingt gut, ja. Das klingt sehr gut. Jetzt seid ihr in Berlin, wenn denn hoffentlich die Boot und Fun auch stattfinden wird. Wir sind ja jetzt hier auf der Boot und Fun Inwater an der frischen Luft und da habt ihr auch einige Boote ausgestellt. Und auf der Boot und Fun in der Halle im November werdet ihr mit einer ganz großen Fläche ausstellen. Ich glaube, ihr wollt eine ganze Halle füllen, richtig?
Das ist korrekt. Wir haben 3000 Quadratmeter gemietet. Wir begleiten Berlin ja mittlerweile seit 5 Jahren, haben ganz klein da angefangen mit einem 50 Quadratmeter Stand und haben uns kontinuierlich gesteigert, irgendwann das Alu-Dock auch eingeführt, die Plattform unterschiedlichster Hersteller, die ihre Boote in der bestmöglichen Art und Weise präsentieren können. Und sind in diesem Jahr eben mit den gebuchten 3000 Quadratmetern im Grunde genommen da, wo wir hinkommen wollten. Wir sind auch von der Angelwelt und der Angelboot weggezogen und haben das in Halle 2 jetzt platzieren können, also direkt am Haupteingang rechts findet man uns. Und da haben wir die ganze Halle belegt und die Idee ist eben, die unterschiedlichen Hersteller in dieses Alu-Dock mit reinzunehmen, damit der Kunde die bestmögliche Auswahl und die höchstmögliche Konzentration an diesen Produkten auch an einer Stelle findet.
Ja, genau. Und das ist ja auch ein ganz schöner Übergang. Also man kommt dann von der einen Halle über eure Halle zu den Anglern. Und das ist ja eine gute Verbindung, weil die Angler ja dann doch schon auch immer noch eine große Klientel sind, die sich für Aluboote interessieren. Dann gibt es noch eine Neuerung. Können wir darüber schon sprechen, Stefan? Es gibt einen neuen Namen, den du einführen willst, eine neue Werft, die gegründet wird. Dürfen wir das schon wissen oder ist das erst bei der Boot und Fun?
Das dürfen wir wissen. Wir haben am Anfang des Jahres die Sea Machine GmbH gegründet, das wird unsere Eigenmarke, unsere ultimative Vorstellung von Broten, wie sie auf dem Markt zu platzieren sind. Wir haben eben als Distributoren festgestellt, die Werke, die uns beliefern, machen ihr eigenes Ding, was das Design angeht und was die Ausstattung und auch die technische Qualität der Brote angeht. Am Ende reicht uns das nicht mehr. Wir stellen fest, was auch die Mängel an den Broten sind, die wir als Distributionsprodukte einkaufen, und haben letztendlich zu wenig Einfluss auf die Ausgestaltung der Produkte. Daraufhin ist also schon 2019 die Idee entstanden, eine eigene Bootsmarke zu etablieren auf dem Markt. Und wir sind dann 2020 zu dem Namen Sea Machine gekommen. Das repräsentiert für uns im Grunde genommen genau das, was so ein Aluminiumboot können muss. Er muss eine Maschine auf dem Wasser sein. Und er muss neben der Tatsache, all die Tugenden eines Aluminiumbootes zu erfüllen, eben, und das ist die Hauptsache für uns, diese Lücke zwischen den GFK und den Aluminiumbooten schließen. Mhm. Deswegen haben wir die Sea Machine gegründet und werden in Berlin in diesem Jahr im November die ersten eigenen Boote vorstellen auch.
Ja, sind wir gespannt. Kommen wir vorbei, also wir sowieso, aber vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer der Float Originals. Und ja, wir sind jetzt hiermit zum Ende gekommen, weil nämlich jetzt endlich die Sonne rauskommt und wir rausfahren wollen.
Wir freuen uns.
Stefan, wir machen uns jetzt richtig einen Schicken hier.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Kerstin.
Ja, danke schön, dass du bei uns warst, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Jawohl. Tschüss.
Tschüss.
Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.